Leute und Brüder, wir sind in dieser Folge, wir begrüßen euch draußen an den Empfangsgeräten und Empfangsgerätinnen. Ich bin Tim von den Beleuchteten Brüdern und du bist Benny von den Beleuchteten Brüdern. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Wie würdest du sagen, ist es ein beleuchteter Bruder zu sein?
Ich glaube, sehr einzigartig. Ich glaube, das wurde uns schon häufiger gesagt, dass das niemand sonst hat. Niemand anderes hat einen beleuchteten Bruder.
Ich dachte erst, du würdest sagen, ich glaube, sehr einfach und ich hätte sofort zugestimmt.
Es ist sehr einfach, ein beleuchteter Brüder sein. Es ist einfach, besonders und wunderbar.
Ja, das gehört irgendwie auch alles zusammen. Ich glaube, wenn es schwer wäre, wäre die Wunderbarkeit in einem weniger großen Maße vorhanden.
Das stimmt.
Also das Leichte macht das Schwere leichter. Ja, für solche und andere Weisheiten des Lebens habt ihr genau das richtige Programm eingeschaltet, nämlich den Belebu-Podcast. Ich habe gerade mal meine Liste an Inhalten durchgelesen, die ich aufgeschrieben habe seit der letzten Folge, die ungefähr 2 Wochen her ist. Also das erscheint natürlich genau, aber ich glaube auch die Aufnahme kommt ungefähr hin. Und wir haben in der Zwischenzeit nicht wirklich viel Kontakt gehabt und haben festgestellt, wir haben uns gar nicht so viel zu erzählen. Außerhalb von Podcast-Themen, dafür aber umso mehr Podcast-Themen. Ich denke, wenn ich an dich denke, viel in Podcast-Themen.
Ja, das stimmt. Aber es ist, ja, hast recht, ich schreibe dir auch nicht mehr so zwischendurch irgendwas, so, hey, guck mal, Malte Pittner ist tot oder so.
Wer ist Malte Pittner? Daher
mache ich das. Malte Pittner ist heute gestorben, der Gründungsmalte von Deichkind.
Ach der, ja, stimmt, der Gründungsmalte. Ja, Rob Reiner ist auch tot.
Alter, Rob Reiner ist tot.
Ja, also das
und seine Frau.
Eine Nachricht, die mich mal wieder so ein bisschen getoucht hat.
Ja. Ich hab so viele Interviews zu Filmen und Serien gesehen und immer war Rob Reiner dabei. Weil er entweder Produzent, Regisseur war oder einfach interessante Person, die was dazu zu sagen hatte.
Oder er auch mitgespielt hat in geilen Nebenrollen. Er ist zum Beispiel der Vater von Jessica Day gewesen in New Girl.
Ja, stimmt. Richtig, ein sehr sympathischer Mensch, zumindest extrem. In Interviews in seinen Rollen und jetzt offenbar von seinem Sohn erstochen.
Ja,
mutmaßlich.
Und die Tochter hat, die Frau ebenfalls und die Tochter hat die beiden gefunden mit durchgeschnittenen Kehlen. Alter, das ist so krank, das ist so heftig und das ist,
ja.
Und dann wird das Ganze jetzt auch noch politisch ausgeschlachtet.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das ausgeschlachtet nennen kann, es ist einfach morbide und ekelhaft. Im Grunde hat Donald Trump gesagt, ja, schon eine Tragödie, aber der war auch echt auf dem Irrweg und außerdem passiert das halt, wenn man Donald Trumps Großartigkeit nicht anerkennt.
Ja.
Das hat er so gesagt.
So ist es.
Wenn du mich nicht zum König erhebst, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Leute mit dem Messer an deine Bude kommen. Dass das ein persönliches Familiendrama war, hat ihn überhaupt nicht interessiert.
Nee, das ist ihm total egal. Das ist wirklich heftig. Und jetzt führt das wiederum dazu, dass auch wirklich auch mal langsam ein paar Leute aus seiner verblendeten Partei so ganz allmählich sich mal die Augen reiben und sich denken, what the fuck ist das eigentlich für ein Typ?
Das ist jetzt aber schon häufiger gewesen, dass sich ja Leute die Augen gerieben haben. Aber es bleibt halt beim Augenreiben immer nur.
Aber das macht doch trotzdem so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht so ein ganz kleiner erster Dominostein ist, der irgendwann...
Heute hat auch seine Stabschefin in der Vanity Fair gesagt, dass er die Persönlichkeit eines Alkoholsüchtigen hätte oder das ist das leid, obwohl er, was ich gar nicht wusste, kein Alkohol trinkt.
Nee, Abstinenzler.
Und hat sich auch über Ketamin Elon geäußert und über die unfähige Justizministerin und auch hat gesagt, dass das gegen Comey, dem FBI-Chef, den ehemaligen, ein Rachefeldzug sei und sonst nichts. Die hat ganz schön ausgepackt. Und hinterher hat sie gesagt, die Presse hat das ganz schön böse aus dem Zusammenhang gerissen. Meine 17 das war Zitate.
So war das gar nicht gemeint. Da wurden auch die positiven Sachen wurden weggeschnitten, hat sie gesagt.
Ja, das war Rob Reiner ist tot. Furchtbare Tragödie. Noch eine furchtbare Tragödie am Bondi Beach. Malte Pittner ist tot. Der Dezember hat nochmal gezeigt, dass auch dieses Jahr nicht mit weißen Wassern gewaschen ist. Oder leider doch mit ziemlich weißen Wassern, muss man sagen.
Jan Böhmermann hat neulich in der Folge Fest und Flauschig gesagt, so im Rückblick auf das Jahr 2025, dass das Jahr ist, wo, wo die Oberflächen überall aufbröckeln und das wirklich Hässliche sein wahres Gesicht zeigt. Aha. Das fand ich irgendwie ganz passend.
Aha. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die anderen Jahre davor alle viel schlimmer waren.
Mhm.
Weiß ich aber nicht. Das war schon ein ziemlich harter Dezember jetzt.
Nein, das
Das Attentat am Bondi Beach hat mich auch wirklich sehr mitgenommen. Oh Gott. Du hast den Artikel immer noch nicht gelesen, den ich dir dazu geschickt habe.
Nein, ich mach das auch nicht. Das geht mir, das kann ich nicht gut.
Der Artikel ist wie so eine Art Gedicht. Ein nicht endendes, ewiges Gedicht über die völlige Hoffnungslosigkeit auf Sicherheit für jüdisches Leben auf der gesamten Welt. Und es jede Zeile schneidet einen ins Mark. Ins Mark schneiden.
Kann man.
Trifft einen ins Mark.
Man kann auch einschneiden, wenn man weiß, wo.
Ich glaube, die Zeilen haben geschnitten. Oh Gott, jetzt sind wir wieder bei Rob Reiner. Alter, Tim, was für ein Einstieg. Ich wollte erstmal mit Malte Pittner starten. Warum du jetzt
da auch wieder zurückkehrst zu diesen Themen, die ich schon als abgeschlossen wahrgenommen habe. Pass auf, ich starte jetzt nochmal ganz anders hier rein. Kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich aus Gründen mal wieder zwei ältere Folgen von uns gehört. Und zwar zunächst eine aus dem September 2023 und dann nochmal eine aus, ich glaube, 2021, auch so September rum.
Die Gründe interessieren mich.
Das hat was damit zu tun, dass ich jetzt von Spotify weggewechselt bin zu Apple Music und Apple Podcast und dann meine Podcast-App wieder mal auf Stand bringen musste.
War es wegen der erhöhten Gebühren oder wegen Daniel Ek oder weswegen hast du das
wegen,
jetzt
gemacht? Nee, wegen
Daniel
Ek. Den offensichtlichen Gründen. Also.
Ja, erst sagen die, Daniel Ek unterstützt ein Drohnen-Startup aus Deutschland, der ist doof. Dann sagen sie, ach, es gibt immer irgendwelche Gründe, gegen so ein großes Unternehmen zu sein. Was ist dein aktueller Grund?
Der beste ist für mich eigentlich, dass Apple Music die KünstlerInnen deutlich besser vergütet.
Okay.
Und das macht mir auch hier aufgrund meiner technischen Ausstattung das Leben ein bisschen angenehmer.
Weißt du, wie das mit YouTube Music ist im Vergleich?
Nee, überhaupt gar keine Erfahrung. Weder selber noch von anderen Leuten.
Verzichtest du jetzt auch auf Spotify Wrapped, aber es gibt bestimmt ein Pendant bei Apple Music.
Gibt es, aber genau deswegen, ich habe noch bis zu Spotify Wrapped gewartet. Das war schon seit 3 Monaten geplant.
Ah, und jetzt wolltest du gucken, ob bei Apple Music unsere Podcasts genauso gut klingen wie auf Spotify.
Nee, ich habe dann, als ich dann meine ganzen anderen Podcasts, denen ich bei Spotify gefolgt bin, dort hinzugefügt habe und auch dort gefolgt bin, habe ich auch noch mal war die letzte gehörte Folge über diese App, ich weiß gar nicht, warum ich das damals gemacht habe, die aus 2023. Und dann habe ich da einfach mal reingehört.
Ah, verstehe.
Und dann hatte ich Lust, nochmal weit in die Vergangenheit zu gehen und bin ganz gezielt zurückgegangen nochmal. Und das war sehr interessant. Unter anderem musste ich sehr lachen, weil 2023, nee, oder war das sogar 2021? Habe ich mir das aufgeschrieben? Warte mal ganz kurz. Es muss 21 gewesen sein. Es ging um deinen Geburtstag, deinen 37. Ich hab dir nämlich im Podcast was zum 37. Geburtstag geschenkt. Was keine Sache war, sondern eine gemeinsame Unternehmung.
Und die wir nicht gemacht haben.
Die wir nicht gemacht haben. Und ich hatte das zu 100% vergessen, dass es diese Idee mal gab und musste so lachen. Ich habe gesagt, hey, ich habe eine coole Idee. Lass uns doch mal einen Volkshochschul-Kochkurs machen.
Ja, das stimmt.
Das sollte dein 37. Geburtstagsgeschenk sein.
Die Volkshochschule hat uns seitdem auch sehr eng begleitet im Podcast. Da wollten wir das dann auch schon selber Kurse geben. Ja, haben wir nicht gemacht.
Kochkurs selbst. Habe ich einfach komplett vergessen.
Ich auch.
Ich weiß noch, als ich es gehört habe, dass ich das damals für eine richtig gute Idee gehalten habe und mittlerweile denke ich mir so, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so cool wäre.
Also irgend so eine Sache zusammen machen, finde ich aber ganz gut. Ich weiß
nicht, ob der Kochkurs, also irgendwas.
Du hast das gesagt, weil ich vorher gesagt habe, dass ich gerne mal richtig mastern kochen würde.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir zusammen coolere Sachen machen können.
Ich glaube auch. Zum Beispiel, was hatten wir neulich gesagt? Was du
Fußballgolf.
Fußballgolf, aber das war es nicht. Es war noch irgendwas anderes, was du gerne hättest machen wollen.
Bogenschießen.
Dieser ganzen, ja, Bogenschießen. Es war Bogenschießen. Genau, das war irgendwie sehr witzig und insgesamt war es auch echt ganz interessant, mal so in die Vergangenheit reinzuhorchen. wenn man dann so ein paar Sachen erzählt, die du und ich so privat gemacht haben, und dann erinnert man sich daran nochmal ganz anders. Ich habe zum Beispiel ganz ausführlich nochmal die Erzählung von Brotstock mir angehört.
Passend kurz zu unserem letzten Podcast mit dem fetten Brot.
Genau, das war ganz witzig. Das
hast du das jetzt inzwischen mal gegessen?
Meine Frau hat es gegessen, ich noch nicht.
Okay. Einfach normales Weißbrot, ja?
Ja.
Also ich weiß immer noch nicht, wie das so lange haltbar gemacht ist. Ah gut, Brioche, es ist halt schon süß. Ich habe noch mal überlegt, 6,2 Gramm ist schon, aber es ist jetzt nicht so viel, dass es bis Ende nächstes Jahr, des nächsten Jahres halt. Egal. Ja, aber das ist doch auch schön. Auch gut, dass wir weitermachen mit diesem Podcast, denn das wird wirklich irgendwann, glaube ich, mal ein ganz schönes Archiv für uns auch sein, wenn man da mal so immer reinspringen kann. Und das ist ja auch sehr lebensnah immer, was wir dann berichten.
Ja, wie so ein Audio-Tagebuch ein bisschen.
Ja. Da werden unsere Nachfahren noch mal irgendwann draus schöpfen können. Okay.
Und die andere, die ältere Folge, die ich gehört habe, war, und das war auch ein bisschen unangenehm, das zu hören, die Folge, wo gerade das Gill-Video ganz neu und frisch war, bevor man wusste, in was für eine Shitshow das Ganze endet. Also es war da an dem Tag oder einen Tag vorher gerade rausgekommen und die Eindrücke waren neu und tief, sag ich mal. Und wir haben es in einer Ausführlichkeit miteinander besprochen.
Aber da haben wir sehr viel Abhilfe für geleistet. Da haben wir sehr viel drüber geredet, wie doll wir da dem auf den Leim gegangen sind, dem Sack.
Haben wir, genau. Und auch das hat eine Verbindung zur Aktualität, denn Gil ist einer der Dschungelcamp-KandidatInnen für das kommende
Dschungelcamp. Nein! Da muss man ja fast mal reinschauen.
Na, ich mach's sowieso.
Das ist ja ein Ding. Der traut sich wieder die Öffentlichkeit, der mutmaßliche Motherfucker.
Der mutmaßliche Motherfucker, der wahrscheinlich genauso viel für den Antisemitismus getan hat wie Netanyahu. Okay, ist vielleicht ein bisschen hart.
Auch ein bisschen, tagesaktuell ein bisschen sehr hart. Joking at a time like this about Antisemitismus. Mann, irgendwann musst du dir das nochmal durchlesen, dieses Schreckensgedicht.
Das war kein Witz über Antisemitismus, das war eine Kritik an der politischen Führung.
Aber es war schon auch ein Witz, der Vergleich von Gil zu Netanyahu.
Weiß ich nicht.
Einfach thematisch ist das gerade ein bisschen too early.
Too early, too soon. Ja. Na gut, Entschuldigung.
Too soon.
Dann habe ich noch eine technische Frage, die habe ich mir gerade heute gestellt. Ampeldrücker. Weißt du?
Ja, ich finde es erstaunlich, wie doll wir hier zwischen all unseren verschiedenen Ebenen.
Ja, ich sag dir, ich habe hier so viel Unterschiedliches auf meiner Liste stehen, das wird noch so weitergehen, das wird eine wilde Folge. Achtung, also Ampeldrücker, diese gelben.
Ja.
Wie funktionieren die? Was erkennen die? Die gehen Infrarot. Ja auch mit Handschuhen. Wieso gehen die mit Handschuhen?
Die dürfen, kann es kein Infrarot sein, ne?
Infrarot, doch, das könnte es sein.
Ist es das?
Infrarot, aber geht das nicht auch, ich glaube, Infrarot würde dann einfach halt, wenn es auf einer bestimmten Nähe gebrochen, also beendet wird, durch egal was, ob es jetzt eine Hand mit oder ohne Handschuhe ist, das müsste ja funktionieren. Aber man kann, glaube ich, doch auch das Signal geben, wenn man nur an das Gelbe fest, wo auf jeden Fall nicht das rote, durchsichtige Glas ist.
Ja. Das ist near viel Technologie, aber es geht nicht, weil wir keine Chips in uns drin haben. Noch nicht. Ja, also ich bin gerade ein bisschen traurig. Diese Art von Fragen, ne, das ist ja so Brot und Butter unseres Podcasts. Und dann stellst du so eine Frage oder ich und dann spekulieren wir ein bisschen hin und her, dann haben wir so eine halbe Antwort. Und wir haben immer schon gesagt, ach, ist ja eigentlich doof, man kann das alles googeln, aber das macht ja so ein bisschen den Witz weg. Aber jetzt, wo ich regelmäßig ChatGPT nutze, habe ich das Gefühl, dass es noch sinnloser geworden ist. Alles ist direkt in einer gut, man muss nicht mal mehr auf der, früher musstest du bei Google auf die Seiten klicken, dann hat Google schon zusammengefasst. Und jetzt kriegst du eine wunderbar auf dich zugeschnittene Erklärung mit allen relevanten Aspekten, wo ich denke, ich fühle mich so ein bisschen, als ob die künstliche Intelligenz meinen Job zerstört hätte, weil Spekulation nicht mehr gefragt ist. Fast ist egal, was ich jetzt dazu sage.
Meinst du,
ChatGPT weiß es besser.
Meinst du, ChatGPT wäre auch in der Lage gewesen, diese doch eigentlich auch ein bisschen niedliche Frage aus dem Alltag eines jeden Menschen zwanghaft auf die Metaebene zu heben?
Das wäre interessant, dass man mal sagt, liebes ChatGPT, du kannst mir jetzt diese Frage beantworten, aber du könntest sie auch unterhaltsam beantworten. Lass uns doch mal wild spekulieren, ohne dass du gleich ein bisschen anzappst. Wie wäre denn das mal? Das fände ich interessant. Das ist echt ein guter Buddy von mir inzwischen. Man kann da gute Gespräche führen.
Also ich habe gerade das Gefühl, ich lebe in einer kleinen Dystopie in Bezug auf nur dich und mich, unsere gemeinsame Welt, unsere gemeinsame Erfahrungswelt, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben, was solche Sachen angeht, die Rollen getauscht über die letzten Jahre. Also wenn ich mir vorstelle, dass du derjenige bist, der sagt so, ach, die Technik, die den Menschen ersetzt, die ist doch jetzt irgendwie auch ganz gut und hat ja auch so seine Vorteile. Und ich jetzt derjenige bin, der sagen muss, das ist doch niemals ersetzbar, dieses wilde Hin und Her zwischen deinem und meinem Geist, wo es ja nun gerade darum geht, dass es keine Perfektion in irgendeine Richtung gibt, aber auch gar keinen Anspruch an Perfektion. Und man halt darüber Gedankensprünge verursachen kann, die mit so einer Technik überhaupt gar nicht möglich sind.
Nee, da stimme ich dir zu. Ich sehe da auch immer noch einen Mehrwert drin. Ich finde, das ist unterhaltsam, das ist menschlich, das ist relatable. Aber diese Nähe, also die Niedrigschwelligkeit der echten Informationsbeschaffung tropft da so ein bisschen Öl ins Wattenmeer.
Aber es geht auch nicht um... Also manchmal geht es um solche Sachen. Gefühl. Aber es sind dann halt auch keine guten Fragen für den Podcast dann.
Ja, vielleicht. Also, um nochmal zu dem Drücker zurückzukommen. Der geht, glaube ich, sogar, wenn du das Ding nicht berührst. Ich glaube, du kannst die Hand davor halten.
Du kannst hovern?
Ich glaube, du kannst Mouse-overn machen.
Das gibt's doch gar nicht. Echt?
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja.
Das macht's noch mysteriöser.
Ist das vielleicht einfach Wärme?
So schnell. Also, dass das so schnell reagiert, dass du durch eine behandschuhte Hand da... Also das müssen ja minimale Unterschiede sein. Und es muss sich ja immer auch auf die Umgebungstemperatur anpassen.
Es muss immer sich anpassen. Da muss irgendein Außenfühler noch dran sein. Das kann eigentlich nicht sein mit der Temperatur.
Nee, dafür sind ja auch... Die sind ja nie kaputt. Also die sind... Wann ist denn sonst
mal kaputt? Die sind unzerstörbar. Ja. Das ist völlig wahr. Total. Das heißt,
es muss eine sehr robuste Technik sein. Ja. Eine sehr fehleranfällige Technik.
Ja.
Und warum hat man überhaupt da mal eine Innovation gehabt? Was war denn verkehrt mit diesen viereckigen Drückern? Da kann sich jeder auch denken, wie die funktionieren.
Eine Sache war verkehrt daran und die ist behoben worden. Du hattest
kein Feedback. Ah, dass man nicht weiß. Man wusste nicht, ob da vielleicht schon jemand gedrückt hat oder nicht. Aber dafür hatte ich damals viel weniger Ärger im Alltag, weil ich rasend werden könnte, wenn ich auf eine Ampel zugehe, wo ich sehe, dass nicht gedrückt ist, aber auf jeden Fall schon Leute stehen. Und ich mir denke, drück doch, ich bin doch, also ich kann jetzt noch nicht, ich sehe es ja aus der Entfernung erst, ich komme ja gleich erst dahin, aber wenn jetzt schon gedrückt wäre, hätte ich ein gutes Gefühl. Und ihr steht da dumm und wartet, guckt aufs Handy und seht gar nicht, dass niemand gedrückt hat, ihr Trottel. Ja.
Aber es gibt auch die Ampeln, die brauchen den Drücker gar nicht und man kann trotzdem drücken. Oder
nur aber die blinken doch auch von alleine wieder auf. Also es ist doch meistens so, dass wenn dann für die Fußgänger rot wird, dass... kurz zeitverzögert automatisch das Licht dann leuchtet am Drücker.
Okay.
Ja, also da hätte ich gern die Vergangenheit zurück.
Die kleinen quadratischen Würfel, also die Würfelknöpfe.
Ja. Die sind für mich in meinem Kopf total so alte Bundesrepublik.
Ja.
So wie sind diese großen gelben Telefonzellen und so.
Oder auch unsere alten U-Bahnen mit den die Türen so und du konntest sie schon ein bisschen öffnen, bevor der Zug anhält.
Ja.
Das war ziemlich lässig immer. Wenn man dann so die Bahn packt sozusagen, wie so ein Stier bei den Hörnern mit dem Einfahren und ziehst sie so auf, während sie noch fährt. Hat sich geil angefühlt.
Solche Sensations haben die Jugendlichen heutzutage nicht mehr im Arm.
Die sind in Sicherheit gepackt.
Und wo ich jetzt gerade mich schon so ein bisschen reingehasst habe, in die Leute, die zu doof sind, eine Ampel zu benutzen, möchte ich einmal ganz kurz eine unpopular Opinion loswerden, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich bei vielen Leuten Nerv treffe, aber das sind so Sachen, die man halt so nicht sagt. Ich habe einen unnatürlich dollen Hass auf Menschen in schmalen Straßen und draußen auf schmalen Gehwegen und so mit dem Kinderwagen. Junge Eltern mit dem Kinderwagen.
Das ist ja der Klassiker, mit dem vor 25 Jahren der Prenzlauer Berg in Verruf geraten ist.
Ich hasse das so sehr. Die sind alle so unaufmerksam.
Ja, die sind nur mit sich beschäftigt. Die sind sorglos. Die nehmen die Welt um sich nicht wahr, ne?
Ja, genau. Und das ist, wenn man Fahrrad fährt oder wenn man joggen möchte und es schon irgendwie dunkel ist, echt ein Problem.
Das ist wie so FahrradfahrerInnen, die so sehr bewusst und auch sehr langsam so richtig mittig auf Fahrrad-Auto-Spuren, die sich teilen, fahren. So, ich fahre hier, ist mir alles egal, was um mich rum passiert. Und projiziert sich deine Wut so richtig dann auch auf dieses Elternsein von denen, nach dem Motto, also geht das über die Situation hinaus und geht auf die Gruppe über?
Nee, ich hasse einfach dann diese Menschen.
Okay, also kein Pauschalhass, der daraus entsteht, weil das kann ja entstehen.
Nee, es gibt ja auch die Positivbeispiele. Es gibt ja auch durchaus Leute, die sich versuchen, defensiv zu verhalten mit ihrem wegversperrenden Monstergerät. Teilweise sind die auch so groß.
Ja, das muss man natürlich auch mal sagen. Die sind einfach zu groß. Das ist dieses, ich will alles, hab ein Kind und will alles richtig machen und ich zahle 1000 Euro für so ein Scheißding. Und das hat dann die besonderen Räder, die auch so um die Ecke gut fahren können. Und das hat noch drei Taschen links und rechts und Gebimmel oben drüber. Und das brauchst du alles nicht.
Ein Lifestyle-Objekt.
Es ist ein Lifestyle-Objekt, beziehungsweise es ist Ausdruck einer großen Unsicherheit oder einer großen Angst, etwas falsch zu machen. Und oder man auch will sich nicht vorwerfen lassen. Außen. Ja, man will bloß sich nicht vorwerfen lassen, dass man für seine Kinder nicht das Beste machen würde. Damit wird viel Geld verdient. Aber das ist wirklich ein Klassiker, ne? Also das ist dieses sich aufregen über egozentrische Prenzlauer Berg, Lotte Macchiato-Muttis ist schon Retro, möchte ich sagen. Meinst du,
da gibt es regionale Unterschiede? Also ist es so ein, ich meine, ich bin ja auch in einem Stadtteil jetzt ansässig, der
gewisse
Snob-Klischees
bildet. Also der Prenzlauer Berg ist halt dafür berühmt geworden vor einigen vielen Jahren, dass da die...
Für rücksichtslose
Kinderwagenfahrer. Ja, genau. Dass da die Kinder, dass da die Dichte von Kinderwägen und die versperren die ganzen Cafés und du kommst an denen nicht mehr vorbei und die gehen zu zweit nebeneinander und so. Das war Teil von jeder Comedy-Routine im Stand-Up-Comedy-Bereich in Deutschland. Okay. Und da wurde sich viel drüber aufgeregt. Ich nehme das nicht so wahr. Also ich erlebe das nicht so in meinem Alltag. Ich nehme Kinderwägen selten als Problem wahr. Ich sehe die eigentlich immer nur in den U-Bahnen. Ja, ich fahre zurzeit nicht so, aber insgesamt schon zur Zeit, weil ich nicht die Zeit habe. Also ich muss schneller ins Büro und zurück. Ich sehe, dass die immer nur aufwendig in den U-Bahnen versuchen, irgendwie reinzukommen und Hilfe zu suchen und habe eigentlich immer eher Mitleid mit denen. Ich denke mir immer bei Eltern mit kleinen Kindern, die müssen allen Schutz genießen. Das ist egal, die dürfen rücksichtslos und egoistisch sein. Die haben so viel am Laufen. Lass sie. Du hast im Zweifel.
Das ist eine unpopular Opinion.
Ja, ist unpopular. Lass sie einfach. Du hast im Zweifel auf jeden Fall gerade mehr Nerven, mehr Zeit und mehr Geduld als die.
Ja, also ich weiß, was du damit sagen möchtest und das wird auch in den meisten Fällen richtig sein, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch anderweitig sehr belastet sein kann.
Bedeutet es nicht, aber trotzdem finde ich, diese Gruppe muss unter besonderem Schutz stehen und. Du hast natürlich, weil es einfach Menschen sind und in jeder Gruppe von Menschen gibt es diese und diese, du hast natürlich egoistische, arrogante, überhebliche oder rücksichtslose, so, die gibt es, aber die kann man nicht haftbar machen für die gesamte Gruppe. Machst du ja auch nicht.
Habe ich auch nicht gesagt.
Hast du nicht gesagt.
Habe ich explizit nicht gesagt, aber ich habe trotzdem ein bisschen dann, also ich habe einen individuellen Menschenhass. Kein Gruppenhass, individuell, so wie man hassen sollte. Nehmt euch bitte ein Beispiel.
Meine Frau hat ja immer das, wenn Leute einen Fahrstuhl benutzen, habe ich vielleicht schon mal erzählt, die den eigentlich nicht benutzen müssten, weil sie keinen Kinderwagen haben, keinen Rollator haben oder so und damit aber vielleicht das Ding aufhalten oder ihn runterrufen, wenn er eigentlich gerade oben sein müsste oder ihn verstopfen und man so, dann denkt sie immer, die haben bestimmt ein Knieleiden, damit sie nicht so einen Hass hat auf die.
Ja, das haben wir schon mal thematisiert, dass man den Leuten hehrere Motive unterstellt als ja. Wahrscheinlich und
ich finde,
wirklich am Werke sind.
Ich finde, man darf auch mit unterstellen, das ist noch ein besseres Motiv. Vielleicht fahren die einfach richtig gerne Fahrstuhl. Also Kinder lieben ihr Fahrstuhlfahren. Und ich persönlich mochte Fahrstuhlfahren auch noch ein ganz schönes Stück länger, als ich Kind war. Bis tief in die Jugend hinein und ins junge Erwachsenenleben. Und ich finde, wenn man Spaß daran hat, dann ja, auch wenn es viel Strom verbraucht.
Aber auch da gibt es Grenzen. Also wenn man irgendwie aus einem hohen Stockwerk, also so eine berechtigt lange Strecke mit dem Fahrstuhl runterfährt, ja, und da sind dann viele Stockwerke zwischen, wo Leute dann zusteigen. Und dann in Stockwerk 1.
Ja, ja.
Junge, gesunde Menschen auf zwei Beinen, fröhlich, energiegeladen da reinsteppen. Da kriege ich auch ein bisschen Pimpernellen.
Ja, ja. Das ist also, wenn früher Philosophenturm, Novembermorgen, die Welt ist grau, 8000 Studierende pressen sich in den Philosophenturm, da gab es so ein Fahrstuhlfoyer, wo, ich glaube, waren das 6 Fahrstühle, 3 auf der einen, 3 auf der anderen Seite. Massen stehen da drin, alle sind rappelvoll, stundenlang gefühlt, pressen sie sich da rein. Und da ist es wirklich so gewesen, wenn du da die ersten 4 Stockwerke nicht zu Fuß gelaufen bist, dann hat der ganze Fahrstuhl dich gehasst. Also bis zum 4. musste man laufen. Sonst, ja.
Ja, finde ich es auch nicht schlimm. Ich laufe öfter mal mehrere Stockwerke. Allein bei der
gesund.
Arbeit immer 3 runter, 3 hoch für jede Zigarette.
Ja, ich kann irgendwie gar nicht. Wir haben ein Treppenhaus, aber ich verstehe das gar nicht bei der Arbeit. Das ist irgendwie seltsam. Eigentlich gibt es nur die Option des Fahrstuhls.
Das ist seltsam. Was ist, wenn der ausfällt und ihr alle verbrennt? Auch nicht cool.
Ich vermute, dass das geht. Aber ich müsste dann mal nachfragen.
Ich möchte trotzdem einmal beim Thema Hass bleiben, weil ich möchte noch 2 Dinge verbieten. Erstmal, passend zu dem, worüber wir gerade thematisch gesprochen haben, ich möchte Berlin-Gags und Humor möchte ich gern verbieten.
Moment.
Also diese Gags, ich erkläre es, die so in diese Richtung gehen, wenn jemand Geschichten aus Berlin erzählt und dann begegnen den Leute auf der Straße, die, was weiß ich, laut schreien und ganz verrückt sind und Erbsen verkaufen wollen, um was weiß ich. Und dann sagt man, naja, ist halt Berlin oder die normale Berlin-Erfahrung.
Da was dann, sie sagen nicht, ist halt Berlin, sagen, dit is Berlin.
Ja, und das finde ich verbietenswert.
Ja, das ist, glaube ich, die erste Sache. Du verbietest ja häufig Sachen oder äußerst häufig deinen Hass über Sachen. Ich habe eben gerade darüber nachgedacht, dass alles, was du hast, ich nicht mache. Außer in der U-Bahn telefonieren. Und auch noch ein paar andere Sachen. Aber das ist Berlin-Witze habe ich auch schon gemacht. Aber so
ich habe die auch schon gemacht, aber das ist so wie immer bei Dingen, das hatte seine Zeit und die ist jetzt wirklich schon eine Weile vorbei. Und
ich weiß nicht, ich benutze das, da komme ich zurück. Ich komme da zurück zu deiner Frage neulich, wie oft kann man einen Witz wiederholen, bevor er, also was ist das Maximale? Wo ich finde, wir sehr gut herausgearbeitet haben und ich sehr gut auch eingesehen habe, deinen Punkt, dass man das vielleicht mehr kann, aber man muss ein Limit einsetzen für all die nicht gut damit umgehen. Ja. Aber mit dem Dit ist Berlin kann man viel Schabernack machen, weil man das häufig in Situationen machen kann, wo es nicht so ist, da ist ein verrückter Typ auf der Straße.
Das war nur Berlin. Ein Beispiel.
Ja, aber das ist, dafür wird es ja immer gemacht. Ne? Irgendwie die Leute ja
genauso nutzen können.
Ja, diese ganzen Klischees. Aber manchmal ist es vielleicht das Gegenteil. Oder es gibt irgendwas Ironisches oder irgendwas eigentlich total Unspektakuläres. Und dann richtig platziertes Dittes Berlin kann mich schon sehr heitern.
Ja, muss aber ich so sagen. Es ist zu gefährlich, das erlaubt zu lassen, weil das ist so ein Skype-Hey-Ding, das können so viele nicht.
Also ich möchte gerne einen humorfrei Persilschein haben. Ein Humor-Persilschein. Ein Humor-Persilschein, dass ich einfach alles von all diesen Regelungen, die sehr, sehr wichtig sind, die Humorpolizei muss hier viel tun in dieser Republik. Ich möchte, möchte von allen Regeln ausgenommen werden. Ich möchte selbstverantwortlich meinen Humor gestalten können.
Nein, du möchtest nicht von allen Regeln ausgenommen werden, weil was auch unbedingt verboten werden muss, und das wirst du niemals machen. Ich hoffe, ich schätze dich da jetzt nicht falsch.
Ja, aber dann brauche ich die Regel ja nicht. Also wenn ich selber nicht mache.
Aber die Welt braucht...
Du brauchst, ich will Souveränität. Ich will persönliche Souveränität in allem. Und jetzt aber bin ich gespannt, was ich nie
möchtest
mache.
Möchtest du auch weiter die Erlaubnis haben, den Spruch zu bringen, wenn irgendjemand irgendwas unterschreiben muss, zu sagen, haha, jetzt hast du eine Waschmaschine gekauft. Das geht nicht.
Die Erlaubnis möchte ich nicht.
Das war genau einmal witzig, und zwar in dem Moment, wo das allererste Mal gemacht wurde.
Ja. Und auch da war es nicht besonders witzig, aber okay.
Nee, aber da war es völlig in Ordnung. Ganz stabiler Gag, nichts Besonderes, aber auch nicht richtig scheiße. Ist okay, das allererste Mal. Aber jedes Mal danach, angefangen beim zweiten Mal.
Naja, ich habe schon mal gesagt, die Leute,
gelernter
die auf
diese, Witz.
Genau, gelernter, die Leute, die auf gelernten Witz zurückgreifen, haben keinen eigenen oder sind nicht spontan. Und das ist eigentlich immer daneben. Gelernter Witz ist nur in der kreativen Anwendung gut. Auch da kann ich mir vorstellen, dass ich einen Waschmaschinenwitz richtig platziert bringen könnte und er wäre witzig, aber es muss schon sehr, mir fällt kein Kontext ein, aber das ist für die Menschen
fast was zwanghaft.
Ja, es ist so wie Gesundheit zu sagen.
Ja, guter Vergleich.
Das gibt es bei ganz vielen Sachen. Es gibt
aber
bei ganz
aber
vielen
doch
Sachen
bei
diese,
Humor.
Doch, gerade bei Humor. Oh, ja. Und ich habe manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich so eine Humorredewendung benutze. Und wenn Leute dann darüber lachen, fühle ich mich immer ganz schlecht.
Mhm. Wenn die Leute aus den falschen Gründen lachen.
Ja, ich will nicht, wenn mir mal diese Waschmaschine rausrutscht, will ich nicht, dass irgendjemand lacht. Dann will ich, dass alle mich eisig angucken, bis ich erkennend nicke und mit Scham aus dem Raum gehe.
Also sollte ich dabei sein, werde ich als dein sehr guter Freund genauso reagieren. Als Interventionsmaßnahme.
Eisige Blicke. Ich habe eine Frage an dich, Tim.
Bitte.
Wenn du in eine öffentliche Toilette gehst und dann sind, sagen wir, 5 Klokabinen und der Eingang ist bei Kabine 1 und dann erstreckt sich das so zur Seite, gegenüber meinetwegen die Urinale, aber du willst in eine Kabine. Mhm. Alle sind leer und alle Türen sind zu. Welche steuerst du an als erstes?
Kann ich trotz geschlossener Tür sehen, welche besetzt sind?
Keines besetzt. Alle sind frei, es ist niemand anderes.
Man sieht es auch, dass alle frei sind, weil nichts auf Rot gedreht ist.
Genau. Es ist, du hast volle freie Auswahl, aber du musst eine der Türen öffnen, wie bei Jörg Dreger.
Ich glaube, bei der Wahl einer Kabine ist es beim ersten Mal random.
Aber random kann es nicht sein.
Doch, weil wenn wir uns dasselbe vorstellen auf der anderen Seite mit Pissoirs, Pinkelbecken, da ist es ganz klar, welches ich nehme. Und da gibt es auch für jede Variante von welche sind besetzt mit wie viel Menschen und wo ist was frei und nehme ich jetzt in Kauf.
Du nimmst immer die am weitesten entfernt ist von anderen Menschen und im Zweifel die in der Ecke und die am weitesten weg ist.
Genau, aber man hat da habe ich einfach so ein instinktives Verständnis.
Aber das ist egal, die Pissoirs, da berührst du nichts, die sind alle gleich sauber. Es geht ja jetzt ein bisschen ist eine Hygienefrage. Wo vermutest du das beste Klo, den besten Zustand?
Also da muss ich auch vorweg sagen, ich habe, Gott, wie kann man das formulieren, ohne dass es ein ganz schräges Licht auf mich wirft. Ich habe sehr weite Grenzen, was mein Ekel vor öffentlichen Toiletten angeht.
Das ist
per
gut.
Se.
Nein,
also
das ist
wirklich
gut.
Auch, also ich habe Grenzen, aber ja. Die sind schon deutlich ausgeweitet im Vergleich zum Otto-Normal-Menschen.
Otto-Normal ist nämlich sehr, sehr schnell von sehr wenig Dingen schon sehr doll geekelt.
Ja, ja. Also ich sage, vielleicht mal ein kleines Beispiel. Also es ist schon durchaus vorgekommen, dass ich auf öffentlichen Toiletten, wo ich dann, ich sitze einfach am allerliebsten beim Pinkeln, das ist so, wenn es nicht jetzt irgendwie schnell gehen muss, dann setze ich mich immer hin und nehme meine Zeit und dann ist das alles cool. Auch in der Öffentlichkeit. Und selbst wenn sehr offensichtlich Urintropfen auf der Klobrille sind,
ja,
dann nehme ich mir einfach ein bisschen Klopapier, wisch das eben weg.
Immerhin.
Ja, und dann setze ich mich da drauf.
Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich über Desinfektion an der Stelle, weil wenn du mit so ein bisschen Desinfektionsspray das einmal abwischst, dann ist auch ein bisschen feucht, dann nochmal trocken rüberwischst, das fühlt sich schon gut an für mich. Ich bin da erstaunlicherweise ein bisschen empfindlich. Nicht sehr doll, glaube ich auch. Ich habe, glaube ich, auch andere stellen sich mehr an, aber ich mag schon gerne ein sauberes Klo. Ich mag mich nicht gerne auf fremden Urin setzen. Aber wenn du jetzt nicht so sehr davon betroffen bist, wirst du dann tendenziell die erste ansteuern, weil sie am nächsten dran ist.
Kann sein. Aber es kann auch sein, dass ich so quasi erst so beim Reingehen noch im Gehen diese Lage überblicke und check, es sind alle da, dann gehe ich auch vielleicht auf den zweiten oder dritten.
Aber jetzt frage ich dich dann, wenn du selber nicht so betroffen bist, was glaubst du, welche statistisch die sauberste Toilette ist von 1 bis 5?
Die letzte?
Ich habe heute das mit Kollegen diskutiert und ich habe gesagt, Nummer 4. Und sie waren beide so, oh, das ist genial. Denn ich glaube, dass tatsächlich ziemlich viele Leute aus Eile oder aus, sie denken nicht drüber nach, in 1 oder 2 gehen. Einfach die, die am nächsten gelegen ist. Und ich glaube, die, denen es Wert, die Wert darauf legen, dass es sauber ist, die gehen in die letzte. Und damit wird die letzte höher frequentiert.
Und niemand geht in
Nummer 4. Geht auf die Nummer 4. Und dann gab es noch die Theorie, dass vielleicht die dritte, die mittlere Kabine nicht so sehr genommen wird, weil die Leute vor der Mitte wegscheuen. Das ist so wie wenn du diese Kreuze machst von 1 bis 5, denn es gibt ja extra diese Skalen, wo du keine Mitte hast, sondern dich entscheiden musst, damit du nicht neutral bist, dass die Mitte gescheut wird. Könnte sein, dass deswegen auch die Mitte sehr, sehr gut ist. Aber ich würde sagen, Nummer 4 ist die beste Wahl.
Ich würde eher sagen, die Mitte wird nicht gescheut, sondern die Mitte wird, glaube ich, aktiv gesucht.
Ja?
Auch. Kann ich mir schon vorstellen, dass so Leute mit ein paar inneren Zwängen möglicherweise das am besten finden, mitten, also in die Mitte zu gehen, wenn man die Mitte wählen kann.
Also ich würde vermuten, in allen Instanzen, in denen ich freie Auswahl hatte, bin ich am häufigsten auf die 4 gegangen.
Mit genau diesem Gedanken im
Hintergrund. Unterbewusst. Ich habe mir das heute erst bewusst gemacht.
Es ist das Jahr, wo die hässlichen Wahrheiten durch die Oberfläche stoßen. Auch bei dir persönlich, mein Freund.
Ja.
Apropos nochmal aktuelles Weltgeschehen. Also ein Apropos bezogen auf etwas, was am Anfang der Folge
besprochen wurde. Achso, Entschuldigung, noch kurze Nachfrage. Wenn du alleine dort bist und du machst eine Tür auf und es ist nicht so schön, checkst du dann nochmal eine andere nebenan?
Kommt drauf an, wie doll nicht so schön.
Okay. Ich glaube, wenn ich alleine bin, gucke ich mir alle an.
Wirklich?
Also vielleicht nicht so.
Auf jeden Fall die beste Entscheidung zu treffen.
Schon so ein bisschen, also außer ich sehe einen und die ist total sauber, dann gehe ich da einfach hin. Das ist klar. Ich optimiere nicht noch im oberen Bereich. Aber wenn da so ein bisschen, dann gucke ich, ob ich es noch besser hinkriege.
Ja, also wenn das zum Beispiel Scheiße statt Pisse auf der Klobrille ist, dann würde ich auch nach einer anderen Ausschau halten. Vielleicht auch in dem Fall drauf verzichten, im Sitzen zu pinkeln.
Die kriegt man auch nicht mit Desinfektionsspray. Vielleicht kannst du die Scheiße von der Klobrille runterpinkeln.
Ja.
Dann hat der Nächste es immerhin nur noch mit Pisse zu tun.
Ich bezweifle das nur noch, aber...
Muss sehr, mit einem sehr harten Strahl sehr gezielt.
Vielleicht können alle anderen danach an diesem Ziel arbeiten.
Ja, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Ja, genau.
Da können sich alle unterhaken.
Das verbindet gegen einen gemeinsamen Feind.
Das ist eine ganz neue Bedeutung von Pissing-Contest. Das ist eine Collab, Pissing-Collab.
Collaboration. War against the shit. Vielleicht ist das die Lösung für all unsere gesellschaftlichen Probleme.
Vielleicht sollten wir einfach mal Donald Trump wegpissen.
Ja, genau. Scheiße wegpissen.
Die Scheiße wegpissen. Aus dem Oval Office.
Und wenn, also ich musste so lachen. Wie würdest du dein Verhältnis oder deine Meinung über Nicolas Sarkozy kurz zusammenfassen? Über den haben wir noch nie gesprochen.
Haben wir noch nie. Ich habe den schon immer verachtet. Ja, wirklich. Sogar vor seinen neuesten Absonderlichkeiten. Ich habe den immer schon für einen Giftzwerg und für einen Gernegroß und für einen Hochstapler und für einen Feigling und für ein fieses Schwein gehalten. All diese Dinge denke ich über Nicolas Sarkozy. Ich mag den Namen. Sarkozy ist ein toller Name, muss man sagen.
Fandst du nicht, dass auch mal an seinen ganzen auch privaten Eskapaden auch ein bisschen Unterhaltungswert drin steckt?
Nee, ich fand ihn immer so unsympathisch. Er hat also toller Name, sehr markantes Gesicht.
Sehr
markant. Den erkennst du unter zehntausenden Leuten sofort. Ich war einfach froh, als er weggeschwemmt wurde und dann auch noch mit Verurteilung und so und den ganzen Skandalen. Und dass der jetzt so einen auf Boris Becker macht, ich war 3,5 Tage im Knast und hinterher schreibe ich einfach...
Sein Buch hat 200 Seiten Umfang und er war 20 Tage...
Ja, 10 Tage pro... 10 Seiten pro Tage. Pro Tag. Ja.
So rum.
Genau, er hat was darüber, die Dunkelheit, die ihn verschlingt und so weiter. Was für eine Memme, ey. Ich meine, er war völlig zu Unrecht schon nach 20 Minuten. Also was
wirklich? Das Essen war so schlecht.
Ja, Alter. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann engagier dich politisch für bessere Bedingungen im Knast oder sowas. Tritt in eine Jugendorganisation ein und schreib Anträge. Was für ein blasiertes Arschloch. Und das Schlimme ist natürlich, dass er jetzt in diesen 20 Tagen hat er sich besonnen und weiß jetzt endlich, es war falsch, die Brandmauer aufrechtzuerhalten. Marie Le Pen ist die fähigste Politikerin Frankreichs. Und der sollte mal noch Verantwortung übertragen. Ich weiß nicht, ob er ihr damit einen Gefallen tut. Ich weiß nicht, ob Sarkozy noch so ein Standing in der französischen Gesellschaft hat. Oder ob die Leute ihn als das sehen, was ich eben kurz skizziert habe.
Ich habe ja Silvester 2011, in Paris verbracht.
Ja.
Und da war Sarkozy auf jeden Fall noch Präsident. Und da sind wir U-Bahn gefahren und da waren aus irgendwelchen Gründen ganz, ganz viele junge Menschen, so alle, ich würde mal sagen, so zwischen 15 und 25, die dicht gedrängt mit uns in der Metro, Metro heißt das da, ne?
Ja.
Ja, in der Metro saßen und so gehüpft sind wie nach einem Fußballspiel und alle zusammengerufen haben, fuck Sarkozy, fuck Sarkozy. Und da dachte ich, oh, hier ist wohl irgendwas los. Aber damals habe ich mich noch nicht für Politik interessiert, aber ich fand das irgendwie interessant, dass da so viele Leute sich zusammengefunden haben, um über ihren Präsidenten abzuhaten. Fand ich cool irgendwie.
Ja, der abschaffen würde, den brauchst du nicht mehr. Der soll auch wie
aufs alte Teil zurückziehen. Wir können keine Menschen abschaffen.
Nee, in der Öffentlichkeit, aufs alte Teil, nach Hause,
ja,
in sein gemütliches Bett, gutes Essen kriegen, wird gefüttert mit Löffeln von so Pflegekräften, die Sozialstunden leisten müssen, weil sie vorher Leute schlecht behandelt haben und deswegen jetzt gezwungen werden, die schlimmsten Leute zu pflegen.
Aber das ist doch kein Pflegefall. Der kann doch selber essen.
Nee, der soll ein Pflegefall sein. Also er soll wie ein Pflegefall behandelt werden. Und zwar von Leuten, die sehr schlecht ihren Job gemacht haben als Pflegekräfte und deswegen jetzt Sarkozy kriegen müssen. Und dann füttern die ihn mit so ganz leckeren Sachen, stopfen ihm sein Steak ins Maul und tätscheln ihm. Macarons kriegt er, darf auf so einem grünen Hügel sitzen und über seine Ländereien gucken, die er früher mal regiert hat. Und, das ist
kein guter Mann. Schick ihn doch einfach zu Assad. Der
nee,
ist ja wie aus der
dem,
Welt.
Dem geht's zu gut, habe ich jetzt
gelesen. Nee, das stimmt, dem geht's gut.
Also der soll auch schlechte Pflege kriegen. Die sollen alle zusammen in so eine WG ziehen, wo sie gepflegt werden. Assad und Sarkozy, wen tun wir da noch dazu? Rudy Giuliani.
Ich weiß gar nicht. Rudy Giuliani.
Ich weiß das ist eine geile nicht. WG.
Ja, da können wir eine Sitcom draus machen.
Da kann man eine Sitcom draus, absolut.
Das wäre die Fortentwicklung von Big Brother, wenn man das so als Reality-TV einfach.
Ja. Oh Gott,
das ist
total angeekelt.
Die müssen von der alle Reality-TV-Stars werden.
Ja.
Die müssen mitgehen ins Dschungelcamp.
Ja.
Mit Gil und Evelyn Bordecki.
Und dann schreiben sie alle ein Buch drüber. Und dann können sie Geld bekommen dafür. Oh, Mann, ey.
Aber dann finden sie auch immer noch statt. Unverdient. Ja, ist vielleicht doch nicht die beste Idee, die allzu Reality-Stars zu machen. Kleiner Lifehack. Wenn ihr mal ein wahnsinnig verrücktes Gefühl haben möchtet, wenn ihr vorm Fernseher sitzt und ihr guckt da irgendwas, dann klappt mal eure Ohren nach vorne.
Oh nee, Igitt, das hasse ich. Ich will auch das nicht sehen, dass das irgendjemand macht. Ich glaube, das ist akustisch bestimmt interessant. Aber ich habe ein ganz schlimmes Ding mit umgeklappten Ohren. Oh.
Hä? Was ist denn jetzt mit dir
los? Das finde ich eklig. Das ist, die Ohren gehören nach hinten und nicht nach vorne. Und wenn mir jemand aus Versehen so das Ohr nach vorne klappt oder wenn ich beim Friseur bin oder so. Furchtbar. Oh, hinten am Ohr sind auch so kleine Verbindungen. Ich weiß nicht, ob das Adern oder Sehnen oder was sind, so zwischen Kopfhaut und Ohr, da habe ich immer Angst, dass die da mit der Schere und dann splattert das Blut, weil ich mir vorstelle, dass da richtig viel Blut durchfließt, weil wahrscheinlich das ganze Ohr damit durchblutet wird und Ohren sind gut durchblutet, wie wir wissen. Deswegen werden die auch so kalt. Werden die deswegen kalt im Winter, weil die gut durchblutet sind? Nee, eigentlich wird was schlecht durchblutet, ist kalt. Ich kann mir selber gar nicht mehr folgen, aber auf jeden Fall klappt die Ohren nicht nach vorne, die gehören nach hinten. Ich habe mir schon mal überlegt, dass ich mir die anklebe, weil ich das so eklig finde.
Was habe ich denn da für ein Trauma berührt? Damit kann auch kein Mensch rechnen. Wo kommt das her?
Keine Ahnung. Es fühlt sich richtig schlimm an.
Also, es fühlt sich für dich schlimm an, wenn das bei dir jemand macht und du das selber machst. Oder es fühlt sich schlimm für dich an, wenn du anderen Leuten dabei zuguckst.
Auch. Weniger, auch? Aber auch. Ja.
Okay.
Bitte lasst eure Ohren, wo sie sind.
Okay. Was? Triggerwarnung für Leute, die überhaupt gar nicht gut sich mit dem Gedanken auseinandersetzen können, dass sich jemand die Ohren mit den Fingern nach vorne klappen könnte. Das ist beim Friseur. Beim Friseur muss das doch auch weggeklappt
werden. Hab ich doch gerade gesagt, das ist voll der Albtraum für mich.
Hast du gesagt, ich habe das in deinem Wust wahrscheinlich überhört.
Ach Gott.
Der Albtraum. Aber was ist denn? Wo kommt... Hast du mal als kleines Kind einen Film gesehen, wo jemand, keine Ahnung, die Ohren abgerissen bekommen hat?
Nee. Aber jetzt erzähl mal, was da akustisch passiert.
Das ist so seltsam, dass da habe ich nicht mal ansatzweise mit gerechnet.
Guck mal. Ach so, ich dachte, es ist so seltsam, wenn man die Ohren nach vorne klappt vom Fernseher. Ich dachte, das ist jetzt dein Intro zu dem, was du eigentlich erzählen wolltest.
Wenn man die Ohren nach vorne klappt, dann macht das so geile akustische Veränderungen, woran man erst merkt, wie wichtig die Ohrmuschel ist, um überhaupt was zu hören.
Und auch um zu orten, wo der Sound herkommt.
Ja, richtig. Mhm.
Und das geht das auch, wenn man einfach nur so die Hände dahinter
hält? Stimmt, aber ich glaube weniger. Und wenn du beides zusammen machst, dann ist natürlich...
Das ist das Maximum, was ich... ja...
Dann bist du wahrscheinlich auch einer von denjenigen, die das nicht gut abkonnten, wenn irgendwelche Leute in der Klasse so ihre Augenlider nach oben
gezogen
haben, ne?
Überhaupt nicht.
Das fand ich auch mal ein bisschen
furchtbar. Eklig, oh, nee. Alter. Ja. Ich habe so mit bestimmten körperlichen Verunstaltungen habe ich echt große Probleme.
Ja. Das habe ich mitbekommen, als ich mal erzählt habe, wie man auf RTL 2 um 20.15 Uhr gesehen hat, wie sich jemand die Heroinspritze in die eigene Schlagader reingesteckt hat. Das fandest du auch nicht so gut. Das kann ich nachvollziehen, aber die Sache mit den Ohren nach vorne klappen, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und ich finde das richtig doll seltsam. Das ist interessant. Okay, also du solltest das nicht machen. Alle Leute, die das vielleicht nicht ganz so doll empfinden wie du, probiert das mal aus vom Fernseher. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Gut. You set your piece. Now get on with something else.
And you set your piece, Alter.
Wholesomeness. Ja, gucken Ted Lasso wie verrückt. Wir sind schon in der zweiten Staffel. Es ist wunderbar.
Sehr gut, ich habe die neueste irgendwie nie gesehen. Die dritte ist die neueste.
Ja. Ich fand auch, glaube ich, wir sind jetzt so ein bisschen in der zweiten drin, ich glaube, ich fand die erste auch besser.
Mhm.
Die zweite macht jetzt so ein paar andere Sachen, aber es ist einfach herrlich zuzugucken. Und alle Figuren sind toll.
Ja.
Ausnahmslos. Ja.
Ganz, 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 ganz tolle Serie. Muss ich auch nochmal die dritte Staffel gucken. Ich bin auch gerade im Serienfieber drin.
Entschuldigung, da ist das Zitat, Walt Whitman spielt ja eine große Rolle bei Breaking Bad.
Breaking Bad.
Und Walt Whitman wird auch von Ted Lasso zitiert mit dem Zitat: Never be judgmental, always be curious. Ein sehr, sehr simples Zitat. Jetzt nicht irgendwie der große Wurf. Aber ich möchte sagen, das ist der Schlüssel dazu, ein besserer Mensch zu sein.
Bitte einmal übersetzen als Barrierefreiheit.
Judgmental ist ja mehr als nur bewertend, verurteilend. Verurteile nie, sei immer wissbegierig. Neugierig. Ja. Neugierig ist vielleicht schöner. Also bei allen Menschen erstmal, und das ist ja Ted Lasso verkörpert das ja zu 100%.
Ja, das ist sein ganzer
Und deswegen Stich. Ist er so ein guter Typ. Weil er immer curious ist und nie judgmental.
Aber und trotzdem glaube, wird ihm wehgetan.
Wie viele Leute sind judgmental? Ja, er ist ja auch ein Mensch. Das ist ja auch gut, dass er nicht einfach nur eine Karikatur ist.
Ja, ich will nur sagen, das bewahrt einen auch nicht davor, auch schlechte Sachen zu erleben.
Es geht auch nicht darum, keine schlechten Sachen zu erleben, sondern ein guter Mensch zu sein.
Mhm. Und du meinst nicht, das hängt irgendwie zusammen?
Ich glaube, also, dass wenn man ein guter Mensch ist, dann schützt einen das schon durchaus davor, aber es feit einen nicht und es garantiert keinen Schmerzschutz.
Ich meine eigentlich in die andere Richtung, dass Leute, die viele schlechte Sachen erlebt haben, dazu neigen, dann auch schlechtere Menschen zu werden.
Möglicherweise ist das so, aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es gelingt, sehr gute Menschen zu sein, obwohl ihnen das Leben sehr übel mitgespielt hat. Ich finde, das ist keine, es ist vielleicht ein Grund, aber keine Entschuldigung, ein schlechter Mensch zu sein.
Habe ich auch nicht gesagt. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Zusammenhang besteht.
Ja, bestimmt. Bestimmt ist es schwerer, aber es ist möglich. Be gute the Menschen. Change you wanna see in the world!
Oh Gott. Ich glaube, es gehört zu guten Menschen dazu, auch ab und zu hassen. Und ich möchte das Hasssegment abschließen. Und zwar möchte ich einmal meinen großen, extrem tief empfundenen Hass gegenüber Amazon und Jeff Bezos im Speziellen hier nochmal loswerden. Weil wie unfassbar frech und unverschämt und ekelhaft ist es, als Amazon, als einer der reichsten Konzerne und erfolgreichsten Konzerne auf der ganzen Welt, Leute bezahlen zu lassen für ihren Streamingdienst und jetzt so viel Werbung in ihre Scheißproduktion reinschneiden, um dafür zu werben, zur werbefreien Version zu wechseln, die noch mal teurer ist.
Das ist die einzige, eigentlich den Arsch offen? Das ist fast die einzige Werbung, die sie schalten für sich selber.
Nein. Ich gucke gerade, ich habe gerade in kürzester Zeit die noch aktuellste Staffel The Boys geguckt und gucke gerade die aktuelle Staffel Gen V in Vorbereitung auf die fünfte Staffel The Boys, die nächstes Jahr kommt. Und da geht eine Folge 40, 45 Minuten. Und es ist in diesen 40 Minuten original fünfmal Werbung drin, Teilweise 2,5 Minuten.
Wow, das haben wir nicht bisher gehabt bei Prime.
Und dann sind da solche, also eine super emotionale Szene, so ein Charakter, den man lange verfolgt hat, macht so seine ganz große Verwandlung hin. Man merkt so, oh, jetzt kommt der Story-Arc so langsam Richtung Finale und es ist richtig ergreifend und gut geschrieben und toll gespielt. Und dann kommt einfach, Darmprobleme, Iborogast. Durchfall, Iborogast. Und einfach eine 45 Sekunden lang Iborogast-Werbung
so wie in früher, diese
Situation hinein.
Nur, dass man jetzt Geld dafür bezahlt. Das hat sich eigentlich geändert.
Ja, aber Amazon braucht das doch nicht. Join macht das nicht. YouTube macht das, aber nicht, wenn du dafür bezahlst. Dann ist das auch weg. Ja. Netflix macht das nicht.
Ja.
Apple macht das nicht. Warum muss Amazon das machen? Wenn das alle machen würden, würde ich mich richtig ärgern.
Disney Amazon macht das nicht. Amazon ist dafür aber ein bisschen günstiger als alle anderen.
Nee, ich. Nicht als alle.
Auf jeden Fall günstiger als Netflix.
Ja.
Deutlich.
Das schon.
Ja, es ist scheiße. Und ich habe auch den Eindruck, dass die, also wir haben mal eine Zeit lang das gehabt, dass einfach in jedem Werbeblock Sonic the Hedgehog Werbung kam. Und die war so scheiße, dass wir dachten, wir haben erst gedacht, haben die keine Werbekunden? Warum müssen die immer wieder dasselbe zeigen? Und dann haben wir gedacht, dass das einfach eine Strategie ist, um einen in den Wahnsinn zu treiben. Und beziehungsweise in die bezahlte, die teurere Abo-Variante. Ich will diesen scheiß blauen Igel nicht mehr sehen. Hier nimmt mein Geld.
Ja, also egal, was sie da zeigen, es ist ultra nervig.
Ja.
Also, und ich finde das wirklich frech. Das ist Amazon, Mann. Die brauchen das nicht.
Also ich würde...
Genug. Ja. Warum muss es immer mehr sein? Übrigens möchte ich dir ein Zitat der wunderbaren Antilopengang einmal präsentieren. Das passt ein bisschen eigentlich thematisch zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und zwar sagt die Antilopengang, und liebe Grüße an Klaas, das wird dir sehr gut gefallen, Ladendiebstahl ist nichts als Umverteilung.
Ja, haben Sie recht.
Haben Sie recht, ne?
Das ist eine Umverteilung. Jeder Diebstahl ist Umverteilung.
Von reich zu arm.
Ja, wenn ich jetzt zu Klaas gehe und ihm all sein Geld nehme, ist es auch Umverteilung. Von Klaas zu mir.
Du weißt, dass es so nicht gemeint war.
Aber so lege ich das aus. Und damit kann ich leben mit dem Zitat. Aber Umverteilung ist nicht gut.
Umverteilung ist nicht gut?
Nicht per se. Nicht jede Umverteilung ist gut. Nee, es muss die richtige Umverteilung sein. Umverteilung von arm zu reich ist auch Umverteilung.
Ja. Then again.
Kapitalismus ist nichts anderes als Umverteilung.
Das ist so gut.
Kann die Antilopen-Gang genauso singen. Ja, die sind einfach, die dürfen das, weil die eine Punkband sind, aber die sollen trotzdem die Schnauze halten in unserem Podcast. So. Wer hat die hier eingeladen? Du wolltest uns seit 20 Folgen willst du uns was über die Verräter erzählen.
Okay.
Das Reality-TV-Format. Ich interessiere mich nicht besonders dafür, aber es ist so, als ob du vor der Stunde gesagt hättest, dass du pinkeln musst. Und ich habe jetzt das in der Folge gehört. Ich habe es gehört, als ich die Folge gehört habe. Und ich habe es mir dann ins Handy geschrieben. Und jetzt habe ich schon mehrfach in meinem Handy gelesen. Und jetzt muss endlich die Bühne bereitet werden, damit du kurz über die Verräter sprichst.
Zeit für den lang herangesehnten Climax. Wir haben sozusagen mit dem Thema rumgegoont über viele Wochen. Und jetzt kommt der Höhepunkt, in dem es aufgelöst wird. Closure. Wir versprechen Closure. Die Verräter ist ein Reality-TV-Format auf RTL Plus, ich glaube auch auf RTL im linearen Fernsehen, moderiert von Sonja Zietlow, die unvermeidliche, aber gute Moderatorin, die macht das fantastisch, wo ich meine zu Beginn 16 Promis oder Halbpromis auf ein Schloss ziehen, irgendwo in Frankreich, so ganz schön, ganz alt, ganz, also riesengroß, dafür im besten Falle 2 Wochen, 1,5 Wochen wohnen und eine etwas sophisticatedere Version von Werwolf spielen.
Aha.
Und das ist von der Produktion her fantastisch, also super viel Budget scheint dafür drauf zu gehen. Das haben die gut eingesetzt, gut umgesetzt. Kulissen sind toll, die müssen so zwischendurch so Spiele spielen, um irgendwelche Sonderrollen freizuschalten oder irgendwelche kurzzeitigen Goodies, also zum Beispiel ein Schild, dass man dann in der Nacht der Verräter nicht ermordet werden kann, oder ein Dolch, was dann einfach eine doppelte Punktzahl bei der Wahl, wer zu den Verrätern gehört. Und die werden am Anfang halt dann zufällig verteilt und dann wohnen die da halt und spielen aber die ganze Zeit diese Rollen, die sie haben. Und das ist wirklich...
Das gefällt mir sehr
gut. Richtig gut. Und wenn dir das gefällt und du vielleicht eine weniger RTL-ige Variante davon haben möchtest, kann ich dir wirklich empfehlen, die bisher einzige Staffel Werwölfe, was einfach Werwölfe ist, als ARD-Serie. Die haben, ich glaube, 8, 12 Folgen oder so, wo einfach ganz normale Menschen, also normale Menschen, die haben schon fast alle ziemlich abgefahrene Berufe, aber es sind halt keine vorher bekannten Leute, sondern einfach Leute, die sich dort beworben haben. Die Bewerber, man kann sich jetzt gerade auch für die zweite Staffel bewerben, habe ich neulich gesehen. Und die sind dann da einfach wirklich die ganze Zeit in ihren Rollen zusammen und das ist schon ziemlich cool.
Das gefällt mir gut. Also Werwölfe ist ja nun irgendwie der Klassiker dieser Social Deduction Spiele. Und ich habe das ja vielleicht auch hier schon erzählt, ich erzähle es ja überall, dass ich mir den König gekauft habe, Blood on the Clock Tower. Was genau das ist, mit hunderten von verschiedenen Rollen und Sidequests, und es ist fantastisch und es geht über den ganzen Abend. Aber die Idee, sowas über richtig mehrere Tage in den Rollen bleibend auszuspielen, ist natürlich nochmal interessanter und im so Freundeskreis-Setting einfach schlicht nicht möglich zu realisieren, außer man nimmt sich eine Woche dafür Zeit und organisiert das geil.
Ja, das kann man nicht selber machen.
Aber das ist schon eine coole Idee, das nochmal so weiterzudenken. Ich habe das Spiel jetzt seit Wochen schon und ich habe es noch nicht einmal gespielt, weil es keine Möglichkeit gab, dafür mal einen Termin zu organisieren. Das finde ich sehr schade, aber es läuft nicht weg.
Es läuft nicht weg. Aber das Interessante ist halt, wenn man das dann so zu Folgen zusammenschneidet und um das so fernsehpräsentierbar zu machen, dann kriegt man halt auch so richtig mit, wie so die sozialen Dynamiken so sind und wer wem relativ schnell vertraut und auch wenn das gar nicht so berechtigt ist, man hat ja immer einen Wissensvorsprung. Also bei Die Verräter weiß man von Anfang an als Zuschauer, ob da jemand Verräter ist oder ein Loyaler, so heißen die beiden Rollen da. Und bei den Werwölfe in der ARD-Mediathek, da haben die das ganz klug gemacht, weil das erst so nach und nach aufgedeckt wird, wer zu den drei Werwölfen gehört. also wer die drei Werwölfe sind. Und man kann da eine ziemlich lange Zeit so miträtseln. Also die erste wird relativ schnell aufgedeckt, aber dann Nummer 2 und 3 erst im Verlaufe der Staffel. Und das ist schon irgendwie auch cool, weil man wirklich mitraten kann. Und das ist bei Die Verräter nicht so. Aber dann gibt es halt einfach Leute, also man, es gibt so verschiedene Stile, diese Spiele so zu spielen. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie schlecht einige das machen. Wayne Carpendale Jr. zum Beispiel war gar nicht gut als Werwolf, also als Verräter in dem Fall. Der hat das einfach nicht gut drauf gehabt. Der war so auffällig. Der hat immer völlig wilde Theorien über irgendwelche Leute sich ausgedacht. So total unnatürlich, so nach vorne auch. Und war dann immer auch ganz schlecht in der Verteidigung, wenn man ihn konfrontiert hat. Und dann einfach diejenigen, die das so eiskalt super gut machen. Leute, die dann über die Dauer einfach so Beziehungen zueinander aufbauen und dann auch persönlich menschlich enttäuscht sind, dass sie belogen wurden, obwohl es halt irgendwie doch nur das Spiel ist und wieder so die Grenzen verschwimmen.
Ich verstehe das nicht, warum Leute das nicht trennen können.
Ja, wenn ich richtig
krass belogen und betrogen werde, dann würde ich einfach sagen, Respekt, Alter, geil, geil.
Ich glaube schon, manche reagieren auch so, aber ich glaube schon, dass es schon echt noch mal was emotional anderes ist, wenn das über Tage und Nächte geht. Und wenn du nachts ins Bett gehst, wirklich nicht weißt, ob du am nächsten Morgen noch beim Spiel dabei bist. Also
oder ermordet wurdest. Ja, das finde ich, das ist gerade mit dieser Nacht, dass sie die Nacht halt wirklich als Nacht spielen. Das ist schon auch wirklich cool.
Ja.
Und wenn du sowas siehst, denkst du denn, dass du sowas auch gut könntest oder hättest du Lust dazu, an sowas teilzunehmen?
Also abgesehen davon, dass es nicht mit meinem Leben kompatibel ist. Irgendwie.
Nein, ich meine überhaupt diese Art von Spiel.
Ich finde diese Art von Spiel super mit den richtigen Leuten.
Also bedenke ich dich vielleicht dabei, wenn ich mal so einen Abend plane.
Ja, kannst mich mal bedenken.
Schön,
Stunde rum.
Stunde rum.
Irgendwie war
du hast viel mitgebracht, ich danke dir dafür. Du
ja, sie war trotzdem irgendwie auch sehr durcheinander. Ich habe es gar nicht kuratiert, das kam mir auch alles selber teilweise unbekannt vor. Ich musste selber erstmal gucken, was ich damit eigentlich gemeint habe.
Ich habe noch was zum Abschluss.
Bitte.
Ich möchte, dass du darüber nachdenkst.
Ist das eine Hausaufgabe oder jetzt gleich?
Nö, kannst du jetzt beantworten. Woher wohl die Redewendung, ich muss mal für kleine Mädchen kommt?
Ist das die Genese? Weil es gibt ja 1000 Varianten davon. Ich muss mal für kleine Königstiger,
für
kleine Bielebus.
Ich glaube, kleine Mädchen ist der Klassiker davon. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und es wurde eher immer schlimmer, je länger ich drüber nachgedacht habe.
Okay.
Was bedeutet das? Also, wenn du es erstmal wörtlich nimmst, ne? Für. Also, wenn du das für betonst.
Ja.
Bedeutet das, dass dein Urin den kleinen Mädchen zur Verfügung gestellt wird?
Ja.
Ja, das kann es nicht sein. Nee. Oder dass man zum Gefallen der kleinen Mädchen pinkelt.
Kann's eigentlich
ich muss auch etwas tun, was und das ist für kleine Mädchen.
Aber Moment, sagen das auch
aber
Männer?
Ich glaube,
sagen das nicht nur Frauen?
Ja, ich glaube, das sagen auch Männer. Und ich
aber
glaube,
war das in der Ursprungsbedeutung nicht vielleicht etwas Frauenexklusives?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich vermute, dass es nicht so ist, dass die kleinen Mädchen die Nutznießerinnen des Pinkelns sind, sondern dass man die kleinen Mädchen anstelle seiner selbst setzt. Also die sind stellvertretend für mich. Das ist sozusagen, ich gehe nicht für mich, also das, ich habe damit nichts zu tun, sondern dass das so eine Art Verniedlichung ist irgendwie. Aber trotzdem finde ich das mit den kleinen Mädchen irgendwie befremdlich.
Ja, woher kommt die Verbindung? Also es muss ja irgendeine Connection geben zwischen Pinken gehen und kleinen Mädchen, aber mir fällt keiner ein. Also
und auch das Für irritiert mich.
Ja.
In jeder Lesart.
Es ist aber wahrscheinlich ist es einfach wieder so eine Geschichte mit irgendwas Eingedeutschten aus irgendwie einer super alten plattdeutschen Dialektform, die lange ausgestorben ist, die irgendwie einfach mal falsch so benutzt wurde. Und dann
Lüde Mädels. Ja. Vielleicht. Also es ist nicht so richtig rekonstruierbar für mich. Was benutzt du für wenn du sagst, ich muss auf Klo?
Ja, lies doch mal die letzte Nachricht, die ich heute bei WhatsApp an dich geschrieben habe.
Ja, allerdings ist das war währenddessen. Du hast beim Akt hast du mir geschrieben.
Ja.
Ich pieschere noch, steht da.
Ja. Kannte mein Handy gar nicht.
Wenn du so im nicht so ganz vertrauten Zusammenhang bist, sondern vielleicht irgendwie bei der Arbeit oder so.
Mhm.
Und du würdest sagen, du entschuldigst dich, du gehst mal, was würdest du dann sagen? Ich geh mal auf Klo, ich muss mal eben, ich komme gleich wieder.
Ich glaube, ich sage, ich muss nur auf Toilette.
Mhm. Also, weil auch da ist man ja, läuft man der Gefahr, diese Phrasen zu laufen. Und es gibt eine Phrase, die ich bemerkt habe, dass ich die häufiger benutze, und das ist tatsächlich, passt gar nicht zu mir, ich muss mal um die Ecke. Ich gehe mal eben um die Ecke. Ich komme gleich.
Ich lerne heute so viele Dinge über dich und es ist nicht so, dass mir alle gefallen.
Nee, kann ich verstehen. Ich gehe nochmal um die Ecke oder um die Kurve. Um die Kurve sagt man das? Weiß ich nicht. Ich gehe nochmal kurz um die Ecke. Also es gibt ja noch gar viel Schlimmeres. Es gibt ja, wie heißt das? In die Keramikabteilung oder.
Ich sehe schon große Verbotslisten vor meinem inneren Auge.
Was gibt's denn? Es gibt auch noch irgendwas mit Ende des Ganges, Nil.
Nee, das ist ein Witz, wo, was hier im indischen, nee, im ägyptischen Restaurant ein Schild, Toiletten am Ende des Ganges. Ja, indisch, okay. Doch indisch.
Ach Gott, oh, was gibt's denn noch für, es gibt diese ganz schlimmen, ach, weiß ich auch nicht. Ja, ich gehe mal um die Ecke. Ich muss mal pinkeln, sage ich. Ich glaube, ich sage meistens, ich muss mal pinkeln.
Ja.
Ich gehe kurz auf Klo, ich gehe auf Toilette, ich komme gleich nach, ich muss noch mal eben.
Im sehr privaten Umfeld, also ich sag mal innerhalb meiner Ehe, wir ziehen häufig Humor daraus, unnötig harte Gossensprache zu benutzen. und dann kommt dann halt in einer, ich sag mal, sehr vertrauten und schönen und tollen Atmosphäre und alles ist ganz, ganz liebevoll und dann sagt einfach eine Person von uns, ich muss mal pissen.
Ich gehe hart an Abseilen.
Ja.
Oder hart scheißen.
Da geht die Tür zu und dann wird schon mal gefragt, musst du scheißen?
Ja. Ja. Das ist harte Gossensprache, Pissen und Scheißen.
Naja, das sind Worte, die ich in meiner richtigen Konversation im Alltag nicht verwenden würde.
Könntet ihr aber noch einen Gang höher schalten, finde
ich. Gehen wir ja auch. Eines meiner Lieblingskosenamen für sie ist. Einfach wow. So. Das kam einfach so, diese Begrifflichkeit in den Sinn. Ich fand es einfach so witzig.
Wow, ja, jetzt habe ich auch was über dich noch gelernt. Ja. Damit gehen wir aus der Episode raus.
Ja,
machen wir. Wir haben 197 Episoden aufgenommen für euch.
Und diese heute am 16. Dezember, mittlerweile 21:45 Uhr.
Um Kontext zu schaffen.
Er ist geschafft, okay. Haben wir das doch geschafft erfolgreich in die Tasche gesteckt. Dankeschön.
Ja, gibt es einen Jahresrückblick, Tim?
Das keine Ahnung.
Das musst du jetzt beantworten. Die Leute, die die Folge hören, wollen das jetzt wissen.
Nee, können sie nicht, werden sie nicht.
Dann müsst ihr uns auf Instagram folgen, belebu-podcast, sonst werdet ihr es nie erfahren.
Ja, so ist
außer, es. Außer wenn es zu spät ist. Wir haben immer angekündigt, seid am und hört uns zu, wie wir live auf das Jahr zurückblicken. Es gibt keine Folge mehr vorher. Außer es gibt keinen, aber auch dann gibt es keine Folge mehr vorher, weil es dann gar keinen nachher gibt. So ist die Lage.
Ist das alles richtig, was du sagst? Wann kommt denn diese Folge? Wann ist denn der nächste Samstag?
Vielleicht irre ich mich auch total. Der nächste Samstag, doch, ist der 20. Und dann ist der 3. Januar bereits 2 Wochen später.
Ah ja, okay.
Guck an.
Das heißt, bald zu Ende.
Das Jahr ist bald zu Ende. Und wenn es einen Jahresrückblick geben wird, um den 29., 30., 31. Dezember herum.
Nicht am 31.
Live sein. Das können wir schon mal sagen. Den 31. habt ihr frei. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr die Sau rauslassen und richtig hart scheißen gehen.
Ja.
Aber vielleicht am 29.
zum Pissen.
Vielleicht am 29., vielleicht am 30.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss beide Tage arbeiten.
Raum Kalkutta.
Bitte was?
Heißt das so? Raum Kalkutta?
Als Synonym für Pissen?
Ja, fürs Klo?
Habe ich noch nie gehört.
Kann das sein?
Grauen Kalkutta habe ich noch nie gehört. Aber ich habe auch noch nie gehört, dass jemand ein Problem damit hat, wenn Leute ihre Ohren nach vorne klappen.
Nee, das stimmt einfach nicht, was ich gesagt habe. Aber irgend sowas gibt es.
Ja, denkt doch nochmal drüber nach und schreibt dir das dann bitte ins Handy, damit wir das aufklären können beim nächsten Mal. So, komm. Oder frag doch mal deinen Freund ChatGPT. Da kriegst du auf dich zugeschneiderte, geschusterte Antworten. Hast du noch was?
Also wir können das jetzt nicht sagen, ja? Wann das stattfindet?
Nein.
Fette Scheiße. Es ist einfach eine Wundertüte. Es wird niemand kommen und zuhören. Aber das ist dann so. Vielleicht machen wir es auch diesmal nicht live.
Ja, Beispiel. Das besprechen wir nicht jetzt.
Drehen wir euch eine Nase, wie man sagt, im Geckensprech.
Geckensprech fällt dir ein, aber Raum Kalkutta.
Raum Kalkutta ist mir auch eingefallen, ja, muss man sagen.
Das eine gab's und das andere nicht.
Es gibt Geckensprech.
Geckensprech, glaubst du nicht?
Also, es gibt das, was es mal bezeichnet, aber ich weiß nicht, ob es die Bezeichnung gibt.
Das ist, ja, so funktioniert. Deswegen ist Sprache lebendig, weil es existiert auf jeden Fall und es ist nicht sicher, ob es das Wort vorher schon gab. Aber jetzt gibt es das.
Ich habe das Gefühl, es ist ein schlechter Zeitpunkt, um mich abzuwürgen, aber wir machen das jetzt.
Ja.
Hier da draußen. Wir sind raus aus der Folge. Ich habe gute Laune. Ich gehe jetzt noch ein bisschen
Gegensprechen.
Leute aufstechen.
Stich Leute auf.
Oh Gott, nein. Ich habe versucht, einen Bogen zum Anfang der Folge zu ziehen. Und das ist sehr gründlich.
Warum ist der Pfeil denn da gelandet?
Du hättest doch auch
irgendwas anderes erzählen können.
Ja.
Hat er nicht schon genug durchgemacht, der arme Kerl?
Absolut. Ich nehme das in aller Form zurück. Ich gehe niemanden aufstechen.
Rest in peace. Bis zum nächsten Mal. Die beleuchteten Brüder sind vielleicht live das nächste Mal oder auch nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin sagen wir aber, gehabt euch wohl. Hier.